Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Danke, Nina, auch für die freundliche Aufnahme. Und ich habe so mitbekommen, manche, die heute da sind, waren das letzte Mal nicht da. Vielleicht sage ich ein paar Worte trotzdem. Ja, also ich bin Pastor dreier Gemeinden, drei Adventgemeinden in Mainz, Wiesbaden und Idstein. Und momentan, bis sich eine andere Lösung findet, Ansprechpartner für Bad Kreuznach. Und ab und zu komme ich hierher. Jetzt ist das zweite Mal. Also die Adventgemeinde, die gehören zu der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und wo du gesagt hast, Hope Channel, oder wie man jetzt sagt, Hope TV, musste ich daran denken, ja, also dazu habe ich besonderes Verhältnis, weil meine Frau dort zeitlang gearbeitet hat. Sie hat die Drehbücher für die Kindersendung Fribo geschrieben. Ja, genau, das hat sie zeitlang gemacht, aber dann hat das neue Team übernommen. Genau.
Wir kennen Thomas
Seide
schon 20 Jahre.
Ja, der ist mein Ansprechpartner. Wenn da Leute sich interessieren für etwas, ich bin sozusagen sein Ansprechpartner vor Ort. Und da haben wir immer wieder telefoniert. Ja, schön. Freue ich mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Und ja, ihr habt Gebetsanliegen, Gebetserfahrungen erzählt. Ich war gerade bei einer Jugendstunde, vorher hatte ich Abendmahl. Und bei der Jugendstunde, wie bei jedem Bibelkreis, den wir haben, haben wir immer Gebetszeit, wo wir füreinander beten. Und da merken wir, dass es viel geschieht, was ihr auch ihr erzählt habt. Ich persönlich hatte ich persönliches Anliegen, habe es erzählt. Und eine Besucherin unseres Bibelkreises hat mir gesagt, ich habe die Woche mehrmals für dich gebetet. Ich habe gemerkt, weil meine Begegnung mit der Person, wo ich ein Problem hatte, war ein ganz anderer. Ja, und es lohnt sich und wir merken immer wieder, es tut gut, man fühlt sich getragen. Ich als Pastor auch von meiner Gemeinde und das braucht jeder. Macht's weiter. Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich habe nachgeguckt und mich erinnert, ich habe über die Gedanken gepredigt. Da ging es auch über das Gebet, aber auch die Gedanken. Und die werden von verschiedenen Ereignissen beeinflusst. Ich weiß nicht jetzt in der Woche, welche Gedanken oder welche Ereignisse eure Gedanken beeinflusst haben. Ich habe immer wieder gehört, da ist eine Bombe gefallen in Polen und da ist Aufregung. Ja, der Krieg in der Ukraine bleibt ein großes Thema, hält die Welt in Atem. Viele machen sich Sorgen über die Zukunft. Etliche haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Und da stelle ich mir die Frage, wie gehen wir als Christen damit um? Wie verhalten wir uns? Wem vertrauen wir? Vertrauen wir Militärexperten, Analysten oder dem Wort Gottes? In Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 6 lesen wir die Worte Jesu. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Erschreckt nicht, sagt Jesus. Lasst euch nicht von der Angst leiten. Das ist nicht das Ende. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott einen Atomkrieg zulässt. Das ist meine persönliche Überzeugung. Weil dies das Ende bedeuten würde. Wer vielleicht das Buch Daniel studiert hat, es gibt eine interessante Vision in Kapitel 2. Und ich verkürze, da sind mehrere Reiche aufgezählt und am Ende kommt ein Stein. Ein Stein, der für die Wiederkunft Jesu steht. Und das bedeutet für mich nicht ein Verrückter, der einen Knopf drückt setzt das Ende, sondern Jesus setzt das Ende, wenn er es für gut hält. Vertrauen wir dem Wort Gottes? Wie viel trauen wir Gott zu? Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen und mit mir zu lesen im Alten Testament, und zwar im Buch der Könige, und zwar im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, ab Vers 8. Da wird über den Krieg der Aramäer gegen das Volk Israel berichtet. Der Prophet Elisa hat immer wieder den König von Israel vor dem Hinterhalt der Aramäer gewarnt. Das hat den König von Aram verständlicherweise sehr verärgert. Und er schickte eine große Armee in die Stadt Dothan und sie umstellten die Stadt. Und dann lesen wir Folgendes. Und zwar, ich lese jetzt Vers 15, also 2. Könige 6, ab Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen Streifen der Roten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Bis hierher. Ja, Elisa sah das Unsichtbare. Er sah das, was für andere auch für seinen Diener verborgen blieb. Gottes Streitmacht, Gottes Größe und Macht. Er hat Gott gebeten, dass er seinen Diener die Augen öffnet, damit er Gottes Gegenwart, diese himmlische Streitmacht sehen kann. Gott tat das. Danach hat Gott nach der Bitte von Elisa die Aramäer auch mit einer vorübergehenden Blindheit geplagt. Ja, ich wünsche mir heute auch, dass ich Augen für die unsichtbare Gegenwart Gottes habe. Das Unsichtbare zu sehen. Gottes Kraft zu vertrauen. Das fällt uns nicht immer leicht. Manchmal scheinen die Probleme und die Gefahren vielleicht so groß und unüberwindbar, dass wir entmutigt werden können. Elisa sah das Unsichtbare, das Verborgene, und hat auch andere ermutigt, auf Gott zu vertrauen. Natürlich, er war ein Prophet, und damit eng mit Gott verbunden. Er war gewohnt, auf Gott zu hören und mit ihm zu kommunizieren. Wie ist es bei uns? Wir sind keine Propheten. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier auch einen. Ich glaube jedoch, dass wir auch wie Elisa auf die unsichtbare Gegenwart Gottes, auf seinen Schutz und Kraft vertrauen dürfen. Fürchte dich nicht, das gilt auch uns heute. Wie ist dieses Vertrauen bei Elisa so gewachsen? Sein Dienst begann mit der Entrückung von Elia. Er wurde Zeuge eines Wunders Gottes. Davor hat ihn Elia auserwählt und danach wurde Elisa sein Jünger. Ihn zeichnete eine große Hingabe aus. Bei der Entrückung von Elia wünschte er sich vor allem die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben. Gott hat ihm den Wunsch entsprochen. Seitdem lebt er im Vertrauen auf Gott. Er hat sogar Wunder, weil er auf Gottes Größe und Macht vertraute, tat Wunder. Ja. Können wir das auch? Oder können nur die Propheten Gott so vertrauen? Ich bin überzeugt, dass Gott uns heute auch ermutigt, auf seine Möglichkeiten zu vertrauen. Mit seiner Macht zu rechnen und Großes von ihm zu erwarten. Dann können wir auch unsere Erfahrungen machen, wo wir Gottes Eingreifen in unser Leben erfahren. Ich finde auch bemerkenswert, wie Elisa mit der feindlichen Armee umgeht. Als er zum König von Israel in der Samaria führt, war bereit, der König zu töten, aber Elisa wollte das nicht. Die Soldaten haben zu essen und zu trinken bekommen und durften nach Hause. Tja, so ein Vorgehen wünsche ich mir auch heute, wenn solche Kriege um uns da sind. Ein Leben im Vertrauen auf Gott verändert sehr viel in uns. Unser Denken, unsere Werte, unseren Umgang mit unseren Mitmenschen, sogar unseren Umgang mit feindlich gesinnten Menschen. Elisa war sehr großherzig und sah keinen Sinn im Tod dieser Soldaten. Er hat Gnade walten lassen, weil er an einen Gott der Gnade und der Liebe glaubte. Das ist eine Geschichte im Alten Testament, wo viel Blut vergossen wurde. Und deswegen beeindruckt mich diese Geschichte umso mehr. Wie schön wäre es, ja, wenn auch die heutigen Machthaber Gnade walten lassen würden und nicht auch unschuldige Zivilisten sterben lassen würden. Ein Leben im Vertrauen auf Gott gründet sich auf Gottes Liebe. In einem Internetforum, ich schaue manchmal und schreibe ich mir Sachen auf, hat jemand Folgendes formuliert. Ich zitiere: Vertrauen ist eine Fähigkeit, die auf Liebe gründet. Wer keine Liebe hat, der kann auch nicht vertrauen. Es ist schon nachdenkenswert, was da gesagt worden ist, was geschrieben worden ist. Ich vertraue heute auf Gott, weil ich weiß, dass er ein guter Gott ist. Ich vertraue auf Gott, weil ich weiß, dass er mich liebt und es gut mit mir meint. Ich möchte wie Elisa auf Gott vertrauen können und Augen für das Unsichtbare haben. In der Bibel deckt Gott eine ganz andere Realität auf. Er zeigt uns das, was für die Augen oft verborgen bleibt. Er lernt uns nicht nur auf uns und unsere Möglichkeiten zu vertrauen, sondern groß von Gott zu denken. Und uns auf ihn zu verlassen. Im Neuen Testament lesen wir in Matthäus 8 von einem römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt und ihn bittet, seinen gelähmten Knecht zu heilen. Jesus war bereit, zu ihm nach Hause zu gehen. Daraufhin erwiderte der Hauptmann von Kapernaum, Matthäus 8, Vers 8, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Was für ein Glauben, was für ein Vertrauen. Ein Heide, der mit der Macht Gottes rechnet und von Jesus mit folgendem Lob ausgezeichnet wird. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Wir müssen keine Propheten sein, um auf Gott zu vertrauen und mit seiner Macht zu rechnen. Das können sogar die Heiden. Manchmal besser als wir. Es war so nicht nur Noah, Abraham oder Elisa, die auf Gottes Wort vertraut haben, sondern auch Menschen, die nicht mal zum Gottesvolk gehört haben. Auf Gott zu vertrauen bedeutet aber nicht, dass alles problemlos verläuft. Wenn wir an Gott glauben und ihm vertrauen, dann ist es nicht nur wolkenfrei und Sonnenschein. Wir können auch Not, Probleme und Anfechtungen erleben. Heute Abend vielleicht Glatteis, ich weiß es nicht. Ich denke dabei an eine andere Geschichte im Alten Testament. Die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Ich habe Daniel erwähnt und jetzt eine Geschichte davon. Im Buch Daniel Kapitel 1 und 2 wird uns von denen berichtet. Sie wurden nach Babylon verschleppt. Von Anfang an wurde der Glaube dieser jungen Menschen auf die Probe gestellt. Sie mussten von den königlichen Speisen essen, weil sie vorbereitet wurden, zu dem Weisen des Königs zu gehören. Und in Daniel 1, Vers 8 lesen wir, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Daniel bat um eine Frist von 10 Tagen, in der sie Gemüse essen und Wasser trinken wollen. Nach dieser Frist sollte der Aufseher ihr Aussehen beurteilen. Und wir lesen in Vers 15, ich lese nach der Neues Leben Bibel, am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder, sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Also wir haben gelesen, sie waren schöner und wohlgenährter, so sagt die Elbefelder. Und ich denke, dass es mehr als nur eine passende Diät war, was den Unterschied gemacht hat, sondern auch der Segen Gottes über diese jungen Menschen, die Gott vertraut hatten und ihm treu bleiben wollten. Aber die Versuchung war groß, also von den königlichen Speisen, das Beste, was der König sich haben kann. Trotzdem wollten sie es nicht. Und was mich bei Daniel fasziniert, ist sein weises Vorgehen. Sehr taktvoll, fragt er nach einer Frist, was sich sehr vernünftig anhört. Er wirkt nicht fanatisch oder extrem, sondern handelt klug und Das nicht nur in dieser Geschichte. Man kann Gott vertrauen, ihm treu sein, aber trotzdem klug handeln und nicht unnötig provozieren. Daniel war auch ein sehr erfolgreicher Politiker, der unter mehreren Königen gedient hatte. Die Könige gingen, Daniel blieb. Er und seine Freunde haben auch ihren Glauben nie aufgegeben. In Daniel 3, also ein bisschen später, wird davon berichtet, dass der babylonische König Nebukadnezar einen 30 Meter hohen Standbild, ein hohes Standbild aus Gold anfertigen und aufstellen ließ. Und bei der Einweihungszeremonie sollten sich alle von diesem Bild niederwerfen, um es anbeten. Offensichtlich konnte sich der König mit der Deutung von Daniel nicht ganz abfinden, dass ein anderes Königreich nach ihm kommen wird, weil das Gold stand ja für Babylon. Und er dachte, naja, ich kann ewig bleiben. Und sein goldenes babylonisches Reich sollte nie vergehen. Ja? Und es wurde alles angekündigt. Vers 6 steht: Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Boah, das ist schon gefährlich. Die drei Freunde von Daniel haben sich jedoch nicht niedergeworfen. Gleich wurden sie vor dem König angezeigt. Der König wurde sehr zornig und ließ die jungen jüdischen Männer zu sich holen und sie danach gefragt und ihnen deutlich die Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt. Wir lesen Vers 15, die Worte des Königs. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Ja. Sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Sie wollten nur nicht einen falschen Gott oder Götze anbeten. Darum ging's. Sie wollten Gott treu bleiben, aber plötzlich war ihr Leben bedroht. Vorher hatten sie eine gute Erfahrung gemacht und alles ging gut aus, aber jetzt war ihr Leben in Gefahr. Warum hat Gott ihnen das nicht gespart? In unserem Leben ist es auch so, dass manchmal Dinge passieren, wo wir uns fragen, warum Gott? Warum lässt du das zu? Ich glaube an dich und jetzt ist mein Leben bedroht. Warum? In so einem Moment Gott zu vertrauen, fällt uns nicht immer so einfach. Aber wir lesen weiter, wie diese jungen Männer darauf reagierten. Schadrach, Meschach und Abednego aber antwortete dem König: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Was für ein Glaube. Eine sehr mutige Haltung der drei Freunde Daniels. Die Zeit der Diplomatie war vorbei. Jetzt ging es um ihre Glaubensüberzeugung. Es ging um die zentrale Frage: Wer ist der wahre Gott? Wen sollte man anbeten? Gott oder von Menschen gemachten Göttern, sogenannten Göttern? Götzen eigentlich. Vielleicht fragt sich der eine oder die andere: Können Sie es nicht so machen, als ob? Einfach Ihre Sandalen binden oder Ähnliches und nicht stehen bleiben, während alle anderen sich vor der Statue niederwerfen? In Sprüche 3, Vers 5 und 6 lesen wir: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Nicht auf unser Verstand sollen wir vertrauen, sondern auf Gott. Die drei jüdischen Männer sahen darin keinen Spielraum. Sie vertrauten voll auf Gott und rechneten mit seiner Macht und Gnade. Ihnen war auch klar, dass sie sterben könnten. Und trotzdem blieben sie Gott treu. Ein erstaunlicher Glaube und ein großes Vertrauen. Sie wurden deswegen ins Feuerofen wirklich auch geworfen. Dieses Mal ging es gut für sie aus. Ab Vers 24 lesen wir: Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber: Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber siehe doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen, und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus, kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihren Kopf war versengt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt: Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Wort von Schadrach, Meschach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Was für eine Wende in dieser Geschichte. Ja, Gott tut ein Wunder, um seine Kinder zu schützen. Sogar ihre Kleider waren unversehrt. Sie rochen nicht mal an Feuer. Gott ist mit seinen Kindern auch im Feuer. Er lässt sie nicht alleine und er rettet sie aus dem Feuer und sie bleiben völlig unversehrt. Wenn sie Gott an dieser Stelle nicht vertraut hätten, hätten sie ein beeindruckendes Wunder und eine tiefgreifende Erfahrung verpasst, die sie wahrscheinlich nie vergessen hatten. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt das Volk, der Volksmund. Im Glauben ist es auch so. Ja, es gibt viele, viele beeindruckende Geschichten. Ihr könnt dann weiterlesen. Zum Beispiel eine ähnliche Geschichte ist bei Daniel, der in der Löwengruppe geworfen wird, in Daniel 6. Ja, vielleicht haben viele diese Geschichte auch gelesen und im Hinterkopf. Der Grund war, dass er trotz des Befehls weiterhin zum wahren Gott dreimal am Tag gebetet hatte. Er hatte sie auch nicht zu Schulden kommen lassen, genauso wie diese drei jungen Männer. Er blieb auch standhaft, nahm in Kauf, dass er bei den Löwen landen wird. Woher hatten sie Mut bekommen, Gott weiter zu vertrauen? Bei Daniel sieht man es deutlich. Es war eine lebendige Gottesbeziehung, die er täglich gepflegt hat. Nichts konnte ihn davon abbringen. Das Gottvertrauen wächst aus der Beziehung zu Gott. Es wächst aus der Überzeugung, dass Gott uns liebt und es immer mit uns gut meint. Wer ist Gott? Das ist die Frage, die jeder für sich beantworten sollte, um vertrauen zu können. In der täglichen Beziehung zu Gott kann unser Vertrauen auf Gott wachsen. Wie kann man so ein festes Vertrauen haben, mit dem man die Angst überwindet? Dafür brauchst du jemanden, der dich niemals enttäuschen wird. Dieser jemand ist unser Gott, der auch im Feuer offen mit uns ist. Ja, wir haben gelesen und hier in der Elbefelder wird so wiedergegeben, dieser Vers, das Aussehen des Vierten gleich dem eines Göttersohnes. Das sehe ich für mich so als ein Hinweis auf Jesus. Die Bibel sagt uns auch, dass Jesus auch im Alten Testament aktiv war. Ich glaube persönlich, dass er derjenige war, der mit den drei Freunden Daniels im Feuer offen war. Er hat uns auch versprochen in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist bei uns auch, wenn wir durch das Feuer gehen. Wir vertrauen auf einen Gott, der uns nie alleine lässt, der uns immer beisteht. Das macht mir Mut, ihm weiter zu vertrauen, groß von ihm zu denken und mehr zu erwarten. Das stimmt mich auch hoffnungsvoll, was meine Zukunft und die Zukunft der Gemeinde angeht. Wenn wir Gott so sehen und ihm so vertrauen, verändert das unsere Sicht auf die anderen und die Welt und auch unser Handeln. Wenn ich jetzt wieder an den Krieg in der Ukraine denke, dann glaube ich, dass Gott das letzte Wort hat und ich kann das Ganze aus Gottes Perspektive betrachten. Momentan werden Menschen angefeindet, weil sie einer Nationalität gehören. Viele Russen erleben Anfeindungen in Deutschland. Das ist keine christliche Haltung. Wenn ich Gott vertraue und Jesus als mein Beispiel nehme, würde ich mindestens zwei Dinge tun. Erstens beten für die leidenden Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Beten, dass der Krieg aufhört. Beten, dass die zwei Völker die Feindschaft überwinden und sich versöhnen. Beten für die Menschen in Russland, die auch darunter leiden. Und beten für die Soldaten von beiden Seiten. Es leiden Soldaten auf beiden Seiten. Viele werden lieber zu Hause sein, bei ihren Familien und ihren Kindern. Und zweitens, praktisch helfen, wo es nötig ist. Es werden Hilfsgüter und Spenden immer wieder gebraucht. Es werden Unterkünfte gesucht, immer noch. Und ich bin dankbar, dass Geschwister in vielen Gemeinden praktische Hilfe für die Flüchtlinge leisten. Auch in Mainz, Wiesbaden, Idstein, da habe ich an vielen Stellen das gesehen und wir haben überall Flüchtlinge. Heute hatten wir auch bei der Jugendstunde eine Jugendliche, die aus der Ukraine kommt und sie ist dankbar, dass ich hier ungestört sein kann, dass keine Sirenen da sind, dass keine Bomben fallen, dass sie in Frieden sein darf und ihren Glauben ausleben kann. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Ja, was tun, wenn alle diese schlimmen Dinge in unserer Welt passieren, die auch Jesus vorausgesagt hat? Ich lese Lukas 21, Vers 28. Lukas 21, Vers 28 nach der Elbefelder Bibel. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Die Bibel macht uns Mut, auch in solchen Krisen den Blick nach oben auf Gott zu halten. Wir dürfen immer wieder erfahren, dass Gott unsere Zuflucht und Burg ist, bei dem wir sicher und geborgen sind. Sogar der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes scheiden, bekennt Paulus in Römer 8. Und nachdem David das für sich erfahren hatte, konnte er nur sagen in Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Ich habe auch erfahren, dass Gott für mich da ist. Und ich erfahre täglich, wie barmherzig und gnädig er ist. Das macht mich dankbar und hoffnungsvoll auf die Zukunft. Wir wollen daher Gott weiter vertrauen, auf ihn hören, nach seinem lieben Willen leben, egal was kommen mag. Amen.